Das ist die erste Folge im Jahr 2023 und die 91. Folge insgesamt, heute mit Markus Haas und Alexander Rakic. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast.
Hallo Silvana, danke für die Einladung. Ziemliche Hallo Ehre, Markus. Der erste des Jahres, obwohl ich teile mir den Spot mit Alex, aber das ist eine gute Begleitung, das ist okay.
Bist trotzdem noch vorm Alex in der Podcast-Folge, deswegen herzlich willkommen.
Also wenn ich jetzt mit Michi zusammen wäre, dann wäre es schwierig so, aber mit Alex, das ist okay.
Ich bin ja froh, dass der Michi halt nicht da ist, weil sonst müsste ich urviel schneiden und bei dir geht es ein bisschen schneller.
Ja, aber ich hör mal gerne an, wenn du und der Michi quatschen. Also ich habe mir die letzte Folge auch angehört.
Ja, wir reden immer so viel.
Irgendwas wollte ich dich ansprechen, ich habe es vergessen.
Ich bin froh, dass du es vergessen hast. Wir reden immer so viel Blödsinn, dass ich nie Wasser bis rausnehmen soll oder drin lassen soll.
Nein, ich finde es super. Aber ich habe auch die Folge gehört, wo ihr gesagt habt, ja, Markus, cool, wollte nach London fliegen und so.
Ja, Markus, was war denn da?
Ich will nicht drüber reden. Okay. Hört sich die Folge an.
Gott, das tut mir heute noch leid, ehrlich gesagt. Echt, krieg gleich Tränen in die Augen, wenn ich dran denke.
Mir auch. Ja, ich hätte Markus mit Alex zusammen in die UFC erleben dürfen, aber Ryanair hat gesagt, sorry Bro, wir fliegen doch nicht.
So arg. Markus, heute sprechen wir über den Alex, wir haben es schon angeteasert. Ich freue mich schon voll drauf, weil du kennst dich schon sehr viel länger als ich und ich hoffe, du hast ein paar Infos für uns, die wir vielleicht davon noch nie gehört haben.
Vielleicht ein paar. Also ich kenne den Alex seit 2013.
Ja.
Fast 10 Jahre. Wir haben uns kennengelernt bei der FFC, in Slowenien war das, glaube ich, damals. Alex war als Zuschauer dort, ich war als Zuschauer dort, Darko war als Zuschauer dort. Das heißt, ich kenne Darko und Alex genau gleich lang. Ich habe beide zusammen kennengelernt.
Wie waren die so als junge Kämpfer, junge wilde Kämpfer?
Witzig, also es gibt auch ein Foto davon. Ich kann das Foto schicken. Das ist genau der Moment, wo wir uns kennengelernt haben. Haben sich beide optisch schon verändert?
Ein bisschen verändert. Doch, verändert.
Ja, ich schicke dir das Foto, du musst das selber beurteilen. Ich habe so einen lustigen Bart gehabt, der schaut aus wie so ein türkischer Seriendarsteller, finde ich.
Ah, den Schnauzer, gell, so Movember-Style.
Ja, ich kann es nicht beschreiben. Aber Darko war super witzig, weil ich kannte den Darko davor nicht. Ich habe Darko und Alex auch kämpfen gesehen vorher schon, aber kannte sie halt persönlich nicht. Und ich bin ins Auto eingestiegen, ich bin mit Darko zusammen hingefahren und der Darko hat gesagt, hey Markus, alte Ringermaschine, wie geht's da? Und ich dachte mir, hey, wer ist dieser Typ? Der redet mit mir, als ob wir uns seit 5 Jahren kennen würden. Ich habe ihn noch nie gesehen in meinem Leben.
Das ist Darko, so ist er mit jedem, gell? Das ist unglaublich.
Ja, also von Anhieb sofort super sympathisch. Dann sind wir dort hingefahren, wir haben, glaube ich, einen Anhalter mitgenommen, ein Stück weit. Oder war das ein anderer Tag? Ich weiß nicht, mit Darko erlebt man immer so komische Sachen. Und dann dort auf der Veranstaltung den Alex kennengelernt, unter dem Hintergrund, dass der Nebel uns quasi da zusammengebracht hat, weil der Nebel mich auch in das Gym geholt hat als neuen Ringertrainer und den Jungs halt erklärt hat, hey, schaut's, das ist Markus, das ist jetzt euer neuer Ringertrainer. Ja, die waren beide sehr skeptisch, weil ja. Markus, jung, Österreicher, Österreich ist nicht bekannt dafür, dass wir die krassesten Ringer sind oder hier in Österreich haben. Und die waren beide sehr skeptisch und so, aber der ist ja voll jung und der kann sicher nicht so gut ringen. Und bei der ersten Trainingseinheit, weil ich das auch weiß halt immer, dass die Leute ein bisschen skeptisch sind, da haben wir gleich Sparring gemacht. Und ich habe beides so durch die Gegend geworfen, weil die halt wirklich null Ahnung vom Ringen hatten. Und danach haben sie mich akzeptiert als Trainer. Heute werfen die mich durch die Gegend, besonders der Alex, weil er sehr schwer und sehr stark ist. Und
ja.
Aber für damals war es okay.
Wie war er menschlich so? Hat er sich sehr verändert in den letzten Jahren?
Ich glaube, menschlich war er immer eigentlich sehr, sehr locker und hat auch so, also der Alex ist auch so ein Typ, der ist zwar nicht so super offen und gibt alles von sich sofort preis, aber der behandelt jeden Menschen eigentlich so gleich irgendwie super ebenbürtig. Also Alex, würdest du nicht anmerken, dass er Nummer 4 der Weltrangliste ist?
Ja.
Du würdest denken, das ist halt einfach irgendein Typ, der da mit uns trainiert und ganz normal drauf ist. Und das war damals auch so, der hat mich eigentlich auch super herzlich aufgenommen gleich. Genau, mittlerweile bin ich, also nicht mehr der Ringertrainer vom Alex. Ich glaube, der hat circa 1,5 Jahre mit mir trainiert. Also er hat sich nicht dann dazu entschlossen, Trainer zu wechseln, weil der Alex ist ein super loyaler Mensch und wenn du ihm einmal geholfen hast oder einmal was beibracht hast, dann ist er dir auf ewig dankbar. Aber ich habe von mir aus gesagt, so hey, Jungs, es gibt ein paar Jungs bei euch, die super viel Potenzial haben, ihr entwickelt euch so schnell. Ich möchte nicht der Flaschenhals sein, also ich habe da kein Ego zu befriedigen und muss jetzt die Leute bei mir behalten unbedingt, dass ich dann der Trainer bin, der mit in die UFC kommt, sondern mir ist wichtig, dass die halt ihr Potenzial bestmöglich ausleben können und habe dann gesagt, hey, hol mir doch meinen Trainer dazu.
Den Hampasch?
Genau, den Hampasch, wo ich super glücklich bin, dass er jetzt wieder mit uns trainiert, im neuen Gym, weil einfach... nicht nur für Österreich, auch international auf so einem krassen Level ist. Und ja, es gibt trotzdem ein paar Sachen, die der Alex heute noch macht, wenn ich ihm beim Training zuschaue und dann dreht er sich auf einmal während dem Training um und sagt, Markus, das habe ich von dir gelernt.
Echt?
Ja, es sind alles super Basics einfach. Ich war einfach der erste Trainer so. Das Wahnsinn. Ist wie wenn dein Sohn jetzt in der NBA spielt und sagt, Papa, gehen habe ich trotzdem von dir gelernt so.
Boah, voll nett.
Selbst bei der letzten Vorbereitung war ich ja dabei. Ja, nicht als Trainer, ja. Sondern habe den Alex besucht einfach. Da hat er jetzt mit dem Babak trainiert, mit dem auch jetzt, das jetzt ein Hauptringer-Trainer ist. Und da hat er trotzdem 2, 3 Würfe oder Moves herzeigt und zu Babak gesagt, das habe ich von Markus gelernt. Oh, ich freue mich natürlich immer, aber ich schäme mich auch immer ein bisschen, weil ich so sage, Alex, was du heute im Ringen drauf hast, das hat nicht mehr viel damit zu tun, was ich im Ringen dir beigebracht habe. Ja.
Was hat der alles mitgebracht, so, wo du sagst, okay, das braucht man, um in der UFC irgendwie gut zu werden oder unter die Top 5 zu kommen?
Also der Alex hat diese, also die Amis sagen immer coachable, you have to be coachable. Damit meine ich, dass der Alex nicht schwer ist zu trainieren. Also der Alex kann, ordnet sich, sobald er dir vertraut als Trainer, hört auf das, was du sagst und macht das zu 100%. Wenn du dem Alex sagst, hey, geh heute in den Garten und pflück Gänseblümchen 3 Stunden, dann wirst du ein besserer Kämpfer, dann wird er 3 Stunden Gänseblümchen pflücken, so blöd sich das anhört. Also der vertraut seinem Team, sobald er ein Team hat, vertraut er dem Vollgas und macht, was die Trainer sagen. Gepaart mit dieser Intuition und mit dieser unglaublichen Athletik, die er hat, macht ihn das, glaube ich, so stark.
Und dieses Mentale, das werden wir später noch drüber sprechen, das braucht er auf jeden Fall. Wenn wir schon ein bisschen so bei den Anfängen bleiben oder sind, wie ist er überhaupt zum Sport gekommen?
Also Alex ist ja geboren in Wien. Seine Eltern kommen aus Serbien. Er ist geboren in Wien, aufgewachsen im 16. Bezirk. Hat, ich glaube, sein Papa war das so der Einfluss, der ihn dann irgendwie zum Sport gebracht hat.
Nachdem er, glaube ich, im Fußball ein paar Fouls gemacht hat und der Verein ihn, glaube ich, nicht mehr haben wollte oder so.
Ich glaube, es war so wie bei mir. Ich habe auch kurz Fußball gespielt und dann haben sie immer gesagt, ja. Markus, zu viel Körpereinsatz. Und dann bin ich wieder zurück zum Ringen gegangen. Alex war, glaube ich, aber gar nicht mal so ein schlechter Fußballer. Aber der hat halt irgendwie gemerkt, oder sein Vater hat gemerkt, dass irgendwie vielleicht Kampfsport zu ihm passen wird. Nachdem er so ein aufgeweckter Junge war, wie viele, die in Wien aufwachsen und sich halt im Pausenhof oder im Park irgendwie geprügelt hat, dann ist so der nächste logische Schritt, okay, du prügelst dich gerne, jetzt geh ins Kickbox-Training, dann die werden da schon die Wadeln Viere richten quasi. Blöd, dass er halt so viel Talent und Durchhaltungsvermögen mitgebracht hat, dass er nach 2 Jahren dann alle im Gym verprügelt hat.
Wen hat er verprügelt?
Also die Leute im Training. Ich glaube, sein Papa, so wie viele Väter, so, hey, mein Sohn prügelt sich gerne, ich schicke ihn jetzt ins Gym. Die werden ihn dort schon ein bisschen zurechtweisen. er war dann aber sehr schnell, sehr viel besser als alle anderen. Und, ja, aber es hat in dem Sinne funktioniert, dass er gesehen hat, hey, das bringt mir voll viel, das macht mir voll viel Spaß, ich möchte ich möchte das professionell machen. Und war im Kickboxen, soweit ich weiß, auch eigentlich super erfolgreich. Also so Landesmeister, vielleicht sogar Staatsmeister.
Ja, über 40 Kämpfe und über die Hälfte oder den Großteil davon gewonnen. Und dann hat er sich gedacht, er möchte etwas machen, was nur ein bisschen mehr hergibt als nur Kickboxen.
Genau, dann war eben so der nächste logische Schritt, hey, ich würde gern, also ich mag generell Kampfsport, Kämpfen interessiert mich, was gibt's da noch? Und dann ist halt der nächste logische Schritt MMA. Und hat begonnen, MMA zu kämpfen und hat, glaube ich, am Anfang wie wenige eigentlich in Österreich, weil so dieses MMA-Amateurwesen oder diese Amateurverbände in Österreich noch nicht so lange aktiv sind, hat er, glaube ich, war sein Plan, im Ausland Amateurkämpfe zu machen und hat sogar in Amerika bei dieser Amateur-Weltmeisterschaft mitkämpft, hat die ersten ein oder zwei Kämpfe gewonnen und wurde mitten unter dem Turnier dann disqualifiziert, weil sie gesagt haben, hey, du hast schon mal Profi-Kickboxen gekämpft, beziehungsweise ist es um einen Kampf, glaube ich, gegangen, gegen den Dennis Shoreship in der WFC und dann haben sie gesagt, na, du bist ein Profi und dann haben sie ihn ausgeschlossen. Aber es sollte irgendwie seiner Karriere nicht im Wege stehen und er hat dann eben seinen Weg als Profi gemacht.
Genau. Und extrem prägend war für ihn, ich glaube, die allererste Niederlage.
Genau, sein allererster MMA-Kampf war gleich eine Niederlage, ja. Das war auch irgendwie spannend. Ich glaube, dass ihn da sein damaliges Gym oder sein Trainer irgendwie dazu getrieben haben. So, hey, da gibt es einen MMA-Kampf in Deutschland. Ein Titelkampf, sein erster MMA-Kampf war ein Titelkampf. Alex ist kurzfristig eingesprungen, hat halt Kickboxen zwar davor gemacht, aber im MMA vielleicht 2-3 Monate trainiert und hat sich gedacht, ja okay, mit seiner Erfahrung aus dem Kickboxen würde er das schon machen. Hat dann vor Ort erst erfahren, dass es ein Titelkampf ist. Hat sich gedacht, okay, das heißt, der Typ kann nicht so schlecht sein und hat dann mit Guillotine-Choke verloren. Und das hat so an ihm genagt, dass er, glaube ich, ein Jahr nur mehr ins Grappling gegangen ist.
Ja.
Er hat gesagt, hey, ich möchte nie wieder so verlieren, einfach aus dem Grund, dass er nicht bereit ist. Und hat seitdem auch nie wieder verloren, außer in der UFC eben einmal knappe Decision gegen Özdemir und einmal durch Verletzung im letzten Kampf.
Genau. Also nie wirklich durch Können oder so, oder weil er einfach schlechter war. Sondern jedes Mal sehr, sehr knapp.
Ich glaube, dass wenn er jetzt auf dem Niveau einen Kampf verlieren sollte, dann weiß er zumindest, dass er trotzdem bereit ist. Mhm. Bereit war, also von der Fähigkeit her und vom Können her.
Ja. Von seinen 17 Profikämpfe hat er 14 gewonnen und nur 3 verloren. Die haben wir eben schon angesprochen, die 3 Niederlagen. Du traust ihm auf jeden Fall den Titel zu, oder?
In der 100%ig. UFC. Wir haben uns heute im Gym, also der Philipp, unser MMA-Trainer Philipp Schranz und ich haben uns heute im Gym nochmal den Kampf angeschaut. Jiří Procházka gegen Glover Teixeira. Der letzte Kampf im Light Heavyweight, wo es tatsächlich danach einen Titelträger gegeben hat. Und wir waren uns, also von der ersten Minute weg, war ich der Meinung, hey, hätte der Alex an dem Tag gegen einen von den beiden kämpft, dann würde er heute den Titel besitzen. Also vom Können her, von den Fähigkeiten her, steht er denen um nichts nach. Was super krass ist für einen Jungen, der in Wien aufgewachsen ist. Weil wir in Wien jetzt erst seit Kurzem wirklich so hochwertige Trainer haben, dass du international kompetitiv sein kannst. Dazu muss man sagen, klar, Österreich und ist ein super fortschrittliches Land. Es geht niemandem schlecht in Österreich. Man kann trainieren. Aber trotzdem ist, wenn man Richtung Kampfsport schaut, sind wir super weit hinten nach. Und eben nicht nur von den Trainingsmöglichkeiten, sondern auch von der gesellschaftlichen Akzeptanz. Du musst dir vorstellen, du machst einen Sport, wo die Leute nicht nur sagen, hey, das interessiert niemanden, den Sport, sondern die Leute sagen dir, wenn du den Sport machst, dann musst du auch irgendwie ein schlechter Mensch sein. So.
Ja, leider, so ist es. Ich sehe es als Sportjournalist, sehe das ständig und habe immer wieder Konflikte, auch heute wieder gehabt mit meinen Kollegen, wo man wieder den Sport rechtfertigen muss, warum man das überhaupt macht, warum wir darüber berichten sollten. Und das ist ein ewiger Kampf, irgendwie Schwimmen gegen den Strom. Und ich weiß nicht, ab und wie und wann das in Österreich besser werden könnte. Glaubst, wäre der Titel in der UFC vom Alex eine Chance, dass Österreich da vielleicht umdenkt und sagt, hey, wir haben da wirklich einen richtig guten Sportler, den wir eigentlich mehr fördern sollten?
Es ist in Österreich generell immer ein bisschen so, also nicht nur im Sport, sondern auch in der Musik sind viele Musiker erst dann in Österreich super beliebt oder halt von den Medien beliebt, sagen wir so, wenn sie im Ausland den Erfolg haben. Alex hat eigentlich schon ziemlich krassen Erfolg, also er ist für mich, ich vergleiche ihn immer mit einem Dominic Thiem, der auch immer so in den Top 5 der Tennis-Weltrangliste ist. Und Alex ist genauso ein Sportler von so einem Potenzial. Vielleicht ist der Titel dann schon noch einmal das, was es in eine andere Richtung leitet. Ich glaube, es müssen viele Sachen zusammenspielen. Ich glaube, dass wir alle gerade da voll dabei sind, den Sport in Österreich ein bisschen zu fördern. Also mit alle meine ich nicht nur die Leute, die bei uns trainieren, sondern auch so Leute wie du, die den Sport an sich verstehen und kennen und das in den Medien ein bisschen fördern, dass einfach jetzt gerade so neue Generationen gibt, die schon mit dem Sport aufgewachsen sind und das anders sehen. Und dass von Generation zu Generation das ein bisschen mehr Verständnis mit sich bringt. Und dass gerade die Leute, die jetzt als Kinder bei uns im Gym trainieren, in 10 Jahren halt Menschen sind, für die das was ganz Normales ist. Klar ist es immer, wenn was Neues ist, wird immer ein bisschen mehr abgelehnt, aber ich glaube, wir sind jetzt gerade auf einem sehr guten Weg, also besser als die letzten 10 Jahre. Es tut sich schon was und ich glaube, wenn Alex den Titel gewinnt, ist das so dieses Züngelchen an der Waage, was das vielleicht zum Überschwappen bringen kann, auf jeden Fall.
Du kennst den Alex persönlich sehr gut. Was hat er dir gegenüber erwähnt, wie so seine Gefühle sein gegenüber den Medien in Österreich, weil er ist damals, ich glaube, ab dem 5. Kampf in der UFC mit der serbischen Flagge eingelaufen. Einfach nur aus dem Grund, weil er gesehen hat, okay, am Balkan wird er unterstützt, er kriegt mediale Aufmerksamkeit und in Österreich gibt es gar nichts.
Also ich glaube, diese mediale Aufmerksamkeit ist immer ein bisschen gepaart auch mit dem Unvermögen, dann Sponsoren zu akquirieren. Also wenn du jetzt generell in Österreich, die Medien sind jetzt nicht super kampfsportaffin, ist es gleich unattraktiv für Sponsoren. Ich glaube, jetzt sehen Sponsoren immer mehr, dass es eben sehr viele junge Leute gibt, die Kampfsport halt attraktiv finden. Deswegen funktioniert es langsam ein bisschen. Ich glaube, dass es für den Alex sicher auch damals eine Entscheidung war, sponsorentechnisch. Dass er gesehen hat, okay, in Österreich tut er sich das sehr schwer. Und dass es da halt auch eben in dem Geburtsland seiner Eltern vielleicht Sponsoren gibt, die das fördern, weil für die das halt super so eine Prestigesache ist, wenn dein Sportler aus ihnen reinkommt, der das international weiterbringt. Und dass das, glaube ich, so eine Entscheidung war. Ich glaube, mittlerweile funktioniert es hier auch schon besser. Man sieht ja auch, dass der Alex jetzt über die Jahre hinweg immer mehr Sponsoren gefunden hat, immer hochwertigere Sponsoren. Und da sieht man auch ein bisschen, dass es auch im deutschen Raum jetzt langsam ein bisschen mehr Anerkennung gibt, was auch an den Athleten liegt. Man sieht jetzt, glaube ich, in den letzten 2 Jahren schießen MMA-YouTube-Kanäle aus dem Boden, wie nichts anderes von sehr vielen Athleten halt auch. Und das fördert halt auch immer ein bisschen die Anerkennung. Und vor allem, wenn du dann auf einmal einen Athleten hast, der Nummer 4 der Welt ist. Habe ich deine Frage beantwortet oder habe ich wieder um den
Ganz ehrlich, ich habe gerade dran gedacht, die neue Folge von dir. Ich habe es ja jetzt gesehen, sie ist online. Ich wollte es mal in Ruhe anschauen. Durch den ganzen Silvesterstress ist ein bisschen untergegangen. Oh, ich freue mich schon so, endlich wieder Folge. Wieso hat es so lange gedauert, Markus?
Es ist 35 Minuten lang, die Folge.
Ja, Gott sei Dank. Ganz ehrlich, die kann 3 Stunden lang sein, so wie Avatar. Ich würde es mal anschauen und wahrscheinlich doppelt.
Wenn ihr jetzt das Video sehen könntet, ich werde gerade rot. Ja, es hat so lange gedauert, weil wir halt uns eigenes Gym aufgesperrt haben den 1. Dezember.
Ja.
Wie wir eh schon mal quatscht haben, das Hero Gym. Ich jetzt eben so viele Sachen in den letzten 2-3 Monaten aufgenommen habe und ich musste das alles in ein Video verpacken, weil ich jetzt halt eigentlich es kaum erwarten kann, die nächsten Folgen aus dem Hero Gym heraus zu produzieren. Ja. Deswegen musste ich alles, was davor passiert ist, irgendwie in ein Video reinpressen. Deswegen dauert das Video so lange, deswegen habe ich so lange gebraucht. Aber es ist fertig.
Gott sei Dank. Und Alex hat seinen UFC-Cage bei euch im Gym. War er schon mal trainieren?
Alex war schon ein paar Mal im Gym. Selber hat jetzt gerade eine kleine Trainingspause, was sehr ungewohnt ist für ihn. Einfach, weil er gesehen hat, okay, das Knie macht noch nicht so viel mit, wie er es gerne hätte.
Ja.
Aber es ist absolut, er ist trotzdem noch viel schneller, als was der normale Heilungsprozess ist. Aber es ist dann trotzdem, dass man ab und zu ein bisschen auf die Bremse steigen muss. Und also was also so unsere persönliche Beziehung angeht, ich war von Anfang an einer der wenigen, die nicht sofort überzeugt davon waren, dass der Alex der größte Kampfsport-Export aus Österreich werden wird.
Warum?
Das liegt nicht daran, dass ich jetzt super Zweifel habe und gesagt habe, der Typ kann nie kämpfen, sondern ich war selber noch ein junger Trainer wahrscheinlich, habe noch nicht so viele Leute gesehen. Was man beim Alex trotzdem gewusst hat von Anfang an, okay, der hat den Ehrgeiz, der ist talentiert, der hat eine krasse Physis, also der ist athletisch auf jeden Fall. Aber vielleicht, weil ich ihn noch persönlich als Trainer noch nicht so lange kannte, für mich war noch nicht dieser Moment einfach da. Ich habe ihn kämpfen gesehen in Wien, da hat er mal jemanden mit Highkick ausgenockt in der ersten Minute. Das ist halt immer alles krass und cool, aber er hat auch noch nicht so krasse Leute geschlagen, dass man sagt, okay, spannend. Und für mich ist der Moment dann gekommen, da hat er gegen einen Polen kämpft in Wien. Ich glaube, der ist mittlerweile auch in der UFC. Richtig starker Gegner. Und da habe ich dem Alex, da haben wir halt Training gehabt und nach dem Training hat er mir eine Position an der Wand gezeigt und hat gesagt, hey Markus, ich komme oft in die Position, was kann ich da machen? Und ich habe ihm eine Technik gezeigt, die mir eingefallen ist, die ich gerne mache. Und das war vielleicht 2-3 Minuten. Ich habe ihm so eine Bewegung gezeigt und er hat gesagt, okay, spannend. Und vielleicht eine Woche später war der Kampf und der hat das sofort im Kampf umgesetzt. Und da war mir klar, okay, mir war schon im Training klar, der Alex hat eine gute Auffassungsgabe, aber es ist was ganz anderes, wenn du etwas, eine Technik nachmachen kannst im Training oder bis du es einmal in dein Game, in deinem Fight-Game aufgenommen hast und das sofort eigentlich nach ein paar Minuten im Kampf umzusetzen, haben wir gedacht, okay, krass, wenn das so weitergeht, dann kommt er wirklich weit. Also dann ist alles möglich. Es war, glaube ich, immer noch zu früh zu sagen, der wird UFC-Champion. Aber spätestens nach dem Smith-Kampf, Santos-Kampf, ist absolut klar, dass er Champion-Material ist. Also es gibt jetzt niemanden in den Top 5, wo ich sage, der ist unschlagbar. Also die Luft da oben ist natürlich sehr dünn und es sind kleine Entscheidungen, die dann es ausmachen. Aber ich glaube, wenn man sich die Top 5 anschaut und man sagt, der oder der ist nicht schlagbar für Alex, dann hat man keine Ahnung.
Und das eigentlich, obwohl er mal als Hotelfachmann gestartet hat.
Ja, Alex hat einen Lehrabschluss in einem Hotel und hat aber damals auch schon mit dem Kickboxen begonnen und hat gesagt, hey, ich mache meine Lehre und ich mache das alles und ich arbeite. Und ich glaube, er hat dann auch danach gearbeitet als Lagerist teilweise. Aber ich werde Profikämpfer. Also er hat schon viel länger als wir alle gewusst, dass er mal dort ist, wo er jetzt ist.
Und für das Ganze dorthin kommen, wo er jetzt ist, hat er natürlich auch ein großes, gutes Team gebraucht. Wie wichtig sind da die Menschen um ihn herum? Und vor allem sind es meistens die gleichen Menschen, gell? Die wechseln sehr wenig.
Ja, stimmt. Also er hat seinen MMA-Coach, Roberto Pastuch, ist mit ihm vom ersten UFC-Kampf bis jetzt. Alex ist einer der Gründe, warum Roberto in Österreich geblieben ist.
Ja.
Roberto hat eben so eine Weltreise hinter sich, in Argentinien aufgewachsen, in Brasilien gelebt, trainiert, in Miami trainiert, in Deutschland gelebt, war dort auch eine Zeit lang MMA-Coach im MMA Spirit, glaube ich, und dann in Schweden und dann nach Österreich und dann hat er dem Alex versprochen, nach dem zweiten UFC-Kampf, hey, ich bleibe so lange mit dir, bis du Champion bist. Wahnsinn. Danach gehe ich zurück nach Japan und mache meinen Black Belt in Karate fertig. Aber wenn du Champion bist, bin ich da. Und ja, Alex hat bewiesen, dass man selbst in einem Land wie Österreich, weil es vor ein paar Jahren hat immer jeder gesagt, ja, wenn du talentiert bist, du musst ins Ausland gehen. Du musst ins Ausland gehen, weil sonst hast du keine Chance in der UFC. Und der Alex hat bewiesen, dass man es vielleicht doch nicht muss. Und einfach, weil er sich eben so ein Team zusammengestellt hat aus Roberto Pastuch, aus seinem Boxtrainer, dem Juri, den Richard für Performance und Ausdauer, damals mit Hamper viel Ringen trainiert hat und für die Vorbereitung immer den Babak als Wrestling-Trainer dazugeholt hat. Und ja, sich halt ab und zu natürlich ein paar Sparringspartner geholt hat. Light Heavyweights gibt es auch nicht an jeder Straßenecke. Und Alex ist auch mit ein Grund, warum wir gesagt haben, hey, selbst aus Österreich heraus kann man Champions produzieren. Lasst uns ein Gym aufbauen, was genau das beweist. Und haben in dem Gym meiner Meinung nach auch ein Trainerteam zusammengestellt, wo das für jeden, der das Potenzial hat, möglich ist, so weit zu kommen, ohne jetzt ins Ausland ziehen zu müssen.
Wie wichtig war das Mentale?
Also ich weiß, dass der Alex nach dem zweiten Kreuzbandriss so ein bisschen am Überlegen war, ob er das mit dem Kampfsport wirklich durchziehen kann. Ist dann zurückgekommen, hat einen Kampf gewonnen und ist gleich in die UFC. Deswegen, nachdem das jetzt passiert ist, war ich selber kurz so, boah, wie geht's ihm da jetzt? Aber ich glaube, dass der Alex während seiner UFC-Karriere in den letzten Kämpfen für sich schon beschlossen hat, wo es hingeht. Mhm. Dem ist seit ein paar Kämpfen klar, dass er Champion sein wird. Und alles, was davor passiert, sind halt so Hindernisse. Das ist alles so ein bisschen eine Verzögerung. Das ist wie wenn du in den Bus einsteigen willst und der Bus kommt halt später. Dann denkst du, ja okay, dann warte ich halt ein bisschen. Aber ich werde mit diesem verdammten Bus fahren. und ich glaube, so geht dann die Sache ran, weil ich war absolut positiv schockiert, wie klar das für ihn war. Ich habe ihn kurz nach dem Kampf getroffen. Ich war mit ihm bei seinem Physiotherapeuten. Das war ein paar Tage nach der OP. Und für ihn war das absolut klar, jetzt mache ich da die Physio und dann mache ich das und dann in einer Woche habe ich die Krücken nicht mehr und dann mache ich das und dann kann ich wieder da trainieren und dann kämpfe ich nächstes Jahr und dann hole ich mir den Titel. Und ich habe ihm das alles so geglaubt, wie er das gesagt hat, dass man dachte, okay, krass, da gibt es gar keinen Zweifel bei ihm selber. Nach außen hin, vielleicht natürlich im Unterbewusstsein ist immer so ein bisschen, aber umso mehr ist es cool, dass er so ein halt in seinem Team und in seiner Familie hat. Also besonders in der Familie ist eh klar, dass wenn du da keine Leute hast, die hinter dir stehen, dann sind solche Zeiten halt doppelt hart. Aber wie gesagt, ich glaube, dass ihm selber, dass er sich schon entschieden hat, wo es hingeht und dass er sich da wirklich von nichts abhalten lässt. Und das war auch für mich super krass inspirierend. Weil bei uns war es in den letzten Jahren auch nicht so klar, wo es hingeht, mit Höhen und Tiefen. Und ja, das Irre, dass wenn man was haben will und Alex hat, glaube ich, bewiesen, dass er das Zeug auf jeden Fall dazu hat. Ja, also ja, ich hätte mich voll gefreut, das so miterleben zu können.
Ja.
Egal, was man macht, egal, was die Ziele sind, es wird immer Hindernisse geben und umso wichtiger ist, dran festzuhalten.
Und ich glaube, du warst auch nicht nur bei seinen sportlichen Höhepunkten dabei bis jetzt, sondern auch bei seinen privaten, wie zum Beispiel der Hochzeit mit der Melanie. Und hast da schon seinen kleinen Sohn kennengelernt, oder? Magst du uns da vielleicht ein bisschen was Privates erzählen?
Alex, sein Sohn ist so cool. Also er ist ein bisschen über 3 Jahre alt.
Ja.
Kommt mir sehr groß vor für sein Alter. Und schaut aus wie der Alex. Wenn du den Alex schrumpfst, dann ist es der André. Wirklich aufgewecktes Kind, super lebhaft, aber wie der Papa. Und die Hochzeit war auch richtig cool, weil das eben so das erste Mal seit Corona war, dass man wieder feiern hat dürfen zusammen und halt ein Haufen Verrückter an einem Fleck versammelt, um so einen schönen Anlass zu feiern. Also alle, die ihr kennt aus unseren Videos und so, waren da vor Ort und hat super viel Spaß gemacht. Also wer Darko und Krieger noch nicht tanzen gesehen hat in seinem Leben, hat echt was verpasst.
Oh no. Hast du Videos? Die musst du mir bitte schicken.
Ja, ja. YouTube-Kanal Mixed Martial Monkeys.
Na, die kenne ich ja schon.
Ich muss in meiner Privatsammlung schauen, ob es da noch was gibt.
In Grigo habe ich noch nicht wirklich oft tanzen gesehen, ehrlich gesagt.
Das ist auch nicht wirklich tanzen. Das ist so, wie tanzen Bären. So.
Ja. Die Hochzeit vom Alex, die war eigentlich extrem groß, für das, dass er so ein kleines Team immer um sich herum hat. Ich habe immer das Gefühl, es sind immer die gleichen Leute da und er ist sehr, sehr treu immer an die Personen, die er schon seit Jahren kennt. Wie hast du das gesehen?
Ich glaube, es war Jugo-Hochzeit deswegen.
Da hast du recht, das stimmt. Wie kann ich das vergessen?
Der Alex ist, also wenn man ihn privat ein bisschen kennt, ein sehr loyaler Mensch. Also sowohl zu Trainern als auch zu Freunden. Und wirkt vielleicht aufs ersten Blick, wirkt immer ein bisschen kühl und distanziert, aber eigentlich ist er extrem gutherzig, sehr gutmütig, du kannst mit ihm über alles reden. Wenn er das Gefühl hat, dass du offen und ehrlich an ihm interessiert bist und nicht jetzt nur wegen dem Erfolg, dann kannst du eigentlich alles von ihm haben sofort. Und ich habe ihn eigentlich sehr, sehr ins Herz geschlossen die letzten Jahre. Besonders immer dann, wenn wir mehr Zeit miteinander verbringen, dann erinnere ich mich wieder, hey, dass der Alex eigentlich ein super bodenständiger Mensch ist. Vielleicht liegt, also er hat, glaube ich, auch sehr viele Freunde. Aber also es gibt manchmal so Freundschaften, und ich glaube, von denen hat er viele. Wenn man sich, also man hat einen guten Freund, und wenn man sich jetzt mal drei, vier Jahre nicht sehen würde, ab dem ersten Moment ist es so, als ob man die ganze Zeit miteinander verbracht hat. Und so habe ich, es ist ein bisschen das Gefühl bei ihm, was ich habe. Dass selbst wenn man uns ein paar Monate mal nicht hört oder sieht, dass man genau dort weitermacht, wo man aufgehört hat. Und ich glaube, solche Menschen gibt es nicht viele. Oder solche Freundschaften gibt es nicht oft.
Der Alex, der ist auch immer sehr, sehr neugierig und lässt sich gern, sagen wir so, nicht überreden, aber er probiert sehr gern sehr viele neue Sachen aus, wie Eisbaden oder diese Schlafkammer und Ernährungssachen. Was ist so das Crazieste?
Ich glaube, einfach weil ich den Alex mir nicht vorstellen habe können bei sowas, ist Rudern. Alex war im Sommer Rudern.
Hab ich gesehen.
Viererboot Rudern. Da war ich dabei.
Ja.
Und der Marco und eben ein Ruderer, so der im Rudern zeigt hat. Und ja, Rudern stellt man sich immer so Sunny Boys in Tanktops vor, die auf Harvard studieren oder sowas, in Harvard oder in Yale studieren und dann, wir gehen ein bisschen rudern. Dann fährst du mit Alex so in so einem Ruderboot über die alte Donau. Es war irgendwie super surreal, aber es war super lustig.
Was unterscheidet ihn so kämpferisch von so anderen Athleten?
Also, wie vorher schon gesagt, ich war nicht von Tag 1 sofort krass überzeugt. Also ich war schon ein Freund von Alex, aber noch nicht so ein Fan wie jetzt, was das Kämpfen angeht. Bis zu dem Kampf gegen den Polen eben, wo ich dann gesehen habe, okay, Alex hat eine sehr krasse Auffassungsgabe. Ich glaube, das ist ein Ding, was ihn unterscheidet. Dann diese krasse Disziplin, und ich weiß, es trainieren sehr viele Leute sehr hart, aber nur sehr wenige trainieren wirklich so hart wie der Alex und sind auch im restlichen Leben so diszipliniert. Also er hat diese Arbeitsmentalität und diese Disziplin, was er mit sich bringt, das hat auch nicht jeder Kampfsportler. Es sagt zwar immer jeder, ja, wir trainieren alle so hart und wir sind alle so diszipliniert, aber auf dem Niveau sind es dann wirklich nur ein paar. Und halt diese mentale Stärke, die sich über die Jahre, glaube ich, ein bisschen aufgebaut hat. Und ich glaube, er kombiniert diese mentale Stärke mit der Disziplin. Also umso mehr er trainiert, umso besser er sich vorbereitet fühlt, umso mental stärker ist er. Oder er holt sich diese mentale Stärke aus dem Training. Und vielleicht ist er deshalb auch so ein Arbeitstier.
Das heißt, man kann aber auch nicht sagen, dass er etwas kompensieren wird durch das ganze Arbeiten, sondern er hat da super viel Talent eigentlich, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass er wie viele sehr krass talentiert ist. Den meisten talentierten Leuten fehlt dann so diese Arbeitsethik so. die dann wirklich viel arbeiten, weil es ihnen alles leicht fällt, weil sie so talentiert sind und die glauben, boah, ich bin einfach toll, ich bin einfach so toll, ich muss gar nicht viel trainieren. Er hat auf jeden Fall dieses Talent und müsste wahrscheinlich weniger trainieren als so manche andere. Aber ich glaube, dass er, vielleicht liegt es eben auch daran, dass er den ersten Kampf verloren hat, sich erst dann wirklich sicher fühlt und als wirklich der Beste fühlt, wenn er auch weiß, er trainiert mehr als alle anderen. Ich glaube, dass das irgendwie so ein mentaler, ja, so ein Schutzmechanismus ist, den er sich zusätzlich irgendwie holt. Aus seinem Training zieht er da irgendwie zusätzlich mentale Stärke. Zu dem, was er sowieso schon hat. Weil auch wir in der Zeit, wo er doch nicht so viel auf dem Pensum trainiert hat wie jetzt, war er immer von sich überzeugt, hat Kämpfe gemacht und hat Leute in deren Paradedisziplinen besiegt, weil er gesagt hat, okay, wenn ich ganz nach oben will, dann muss ich die Leute dort schlagen, wo sie gut sind.
Was würdest du sagen, ist der absolut coolste Kampf, wenn einer von den Zuschauern sich jetzt denkt, okay, ich möchte mal ein paar Kämpfe von Alex anschauen, welche würdest du empfehlen?
Der Kampf, wo er mich halt überzeugt hat, war eben gegen diesen Polen. Ich glaube, Marcin Praczniu oder so hat er geheißen. Weil es da einfach mal gesehen hat, okay, da haben ihm so viele Kämpfer vorher gesagt, bleib nicht im Stand mit ihm. Alex hat beschlossen, okay, ich knock ihn aus. Hat ihn in der dritten Runde dann im Stand besiegt. Der Kampf war irgendwie so spannend, weil Alex schon voll talentiert und athletisch war, aber noch nicht sein Stil so fix und fertig war. Das heißt, der Kampf ist so hin und her gegangen. Das war ein sehr cooler Kampf. Mit dem Kampf bin ich dann absoluter Rakic-Fan geworden. In der UFC aber finde ich, dass der Kampf gegen Smith sehr beeindruckend war, weil Smith eben ein Top-UFC-Veteran ist und der Alex in drei Runden so schlimm dominiert hat. Ich glaube, das waren alles drei Runden 10-8 für Alex. Aber in der UFC finde ich, der Kampf, was wieder am meisten herzeigt hat, was der Alex für ein Typ ist, war der gegen Devin Clark, weil es da auch ein bisschen hin und her gegangen ist. Also da gab es eine Situation am Käfig, wo der Alex ein illegales Knie zum Kopf bekommen hat. Also die waren in einer Position, wo Knie zum Kopf verboten waren. Und der Typ hatte, glaube ich, fast 10 Knie zum Kopf dem Alex geben. Und der Schiedsrichter hat es irgendwie nicht gecheckt. Und das waren harte Treffer. Und ich glaube, dass der Alex auch am Anfang kurz benommen war davon. Dann irgendwie den Schiedsrichter versucht hat zu signalisieren, hey, Bro, das ist gerade nicht so cool. Dann gemerkt hat, der Schiedsrichter ist nutzlos und hilft mir nicht. Und sich entschlossen hat, ja, okay, dann muss ich es halt selber irgendwie da rauskommen. Hat sich wieder hochkämpft, zurück in den Stand und hat den Devin Clark dann K.O. geschlagen. Also war so ein TKO eben. Ich glaube, er hat auch einen Treffer bekommen im Stand. Trotzdem die Chance genutzt für eine Backfist und ihn zu Boden geschickt und dort mit so harten Ground and Pound das beendet. Das war irgendwie cool zu sehen, so dass der Alex auch Nehmerqualitäten hat. Dass egal, was gerade passiert, wie unerwartet das ist und 10 illegale Schläge zum Kopf sind so ziemlich das Unerwarteste, was ihm passieren kann. Und das dann trotzdem umdreht und ja.
Ich kann mich ehrlich gesagt auch noch daran erinnern, wie Alex diesen Kampf gewonnen hat und dann die Wochen danach jeder im Gym diese Spinning Backfist trainiert hat. Einfach nur, um das irgendwann einmal selbst anzuwenden.
Ja, oder auch den Jimmy Manuel Kick. Ja. Diese Kombination hat gefühlt ganz Österreich wahrscheinlich danach trainiert.
Ja.
Also ich glaube auf Instagram die Woche danach jeden MMA-Trainer oder Kampfsporttrainer in Österreich, den ich kenne, hat gepostet, dass sie das jetzt im Training machen. So, ja. Der Manuel Head Kick. Das war natürlich auch krass, also so ein K.O. zu sehen, das war, glaube ich, eins der Top 3 K.O.s in der UFC dieses Jahr. Ich finde auch, also in den letzten 4-5 Kämpfen hat man auf jeden Fall gesehen, dass der Alex da in den Top 3 absolut mithalten kann. Also das ist schon beeindruckend zu sehen, wenn man sieht, ein Junge aus Wien, wo die Bedingungen nicht die besten sind, kann da an der Weltspitze mitkämpfen. Das alleine auch ist schon so inspirierend immer, auch wenn man den Alex persönlich nicht kennt. Das ist so ein Privileg, so einen Sportler, so einen Athleten, egal aus welchem Sport das jetzt wäre, so nah bei sich zu haben. Also ich sage es ja jedes Mal, es ist ein absolutes Privileg, da dabei sein zu dürfen irgendwie.
Was wünscht ihr Ihnen so abschließend jetzt noch für 2023?
Ich wünsche ihm, dass er ins Training wieder zu 100% einsteigen kann, dass er sich den Titel holt, aber ich glaube, dass das den Wunsch erfüllt er sich selber und dass er alles das bekommt, was er sich vorgenommen hat und dass ihn das auch so erfüllt und dass er halt ja weiter den Leuten beweist, dass selbst ein Junge aus Wien bis an die Weltspitze kommen kann im Kampfsport. Und ja, was wünsche ich ihm sonst noch? Ja, ganz viel Spaß, Gesundheit, Zufriedenheit. Und ich freue mich so sehr, dass wir endlich wieder alle unter einem Dach sind mit Alex zusammen. Das wird einfach so ein cooles, witziges, verrücktes Jahr werden.
Und hoffentlich mit mehr im nächsten Martial Monkeys folgen.
Ja, da muss ich dieser komische Kameramann und Cutter mal ein bisschen am Riemen lassen und mehr produzieren.
Ich glaube, die Fans da draußen sollten ihn besser bezahlen. Vielleicht macht er dann ein bisschen mehr.
Ja, oder ein bisschen mehr teilen und liken und so, dann ist die Motivation wieder größer. Und dann sage ich, ja, okay. Es kann auch sein, dass ich jetzt super faul werde. Wir haben jetzt ein eigenes Gym. Ich muss nicht mehr YouTube machen.
Bitte nicht. Und du könntest nur dort filmen, anstatt zu arbeiten. Wäre nicht schlecht. Mach dich aus, der Rainer und der Andi.
Stimmt. Hört ihr das? Andi und Rainer, ihr macht alles. Ich mache nur Kamera. Machen wir das. Ich wär absolut d'accord mit der Arbeitsteilung. So.
Stimmt. Na gut. Markus, wir werden uns jetzt das Interview mit Alex anhören und bis dahin wünsche ich dir, keine Ahnung, eine schöne Woche, eine schöne Zeit, einen guten Start in Jänner und wir hören uns sicher bald wieder und sehen uns nächste Woche im Gym.
Yes, danke dir für auch deine Zeit und dass du mich immer wieder dazu holst. Das ist mir eine absolute Ehre. Ich entschuldige mich dafür, dass ich immer so lang quatsch, wie jetzt gerade auch wieder um den heißen Brei herum.
Kein Problem, sehr, sehr gerne.
Wir sehen uns bei Dago im Training. Die dazuhören, ein frohes neues Jahr und ich habe euch alle sehr lieb und besonders dich, Silvana. Dankeschön.
Idia, bis bald und Dankeschön.
Bis dann, tschüss.
Erstens mal, hallo Alex, wie geht's dir?
Gut, gut. Nach einer Stunde Schlaf, aber mir geht's gut. Ja, also kurz ein Powernap gemacht, aber sonst geht's mir eigentlich fresh.
Ja, wir sind ja heute da bei DAZN. Wir schauen uns den Kampf von Blachowicz gegen Ankalaev. Wer gewinnt?
Ja, sehr spannender Kampf für die Division. Also, ja, es ist, ich glaube, also, ich sehe halt immer Vor- und Nachteile bei Jan und ich sage mal jetzt 45 zu 55 Ankalaev für ein paar. Also, viele schreiben den Jan ab. Ich würde ihn nicht abschreiben, weil eben aus einem Grund, weil der Ankalaev ein Rechtsausleger ist und der Jan fühlt sich sehr wohl gegen Rechtsausleger. Und das ist schon mal ein sehr großes Ding. Und deswegen schreibe ich nicht den Jan ab.
Ja, vor allem, du hast dagegen ihn gekämpft. Ja. Vor 7 Monaten hast du dir gegen, genau in dem Kampf bei Blachowicz, das Kreuzbandel gerissen. Wie geht's dir jetzt mit der Recovery? Ich weiß, Boxen tust du schon wieder. Mhm. Wann ist die erste Ringerstunde?
Boah, ich bin eh schon sehr ungeduldig. Ich würde sehr gerne schon ringen. Aber so ein Prozess dauert halt, ein Kreuzbandriss. Ist halt, bis das wieder alles zusammen verheilt ist und vor allem in dem Sport, im MMA-Sport, ist es halt ständig der Gefahr ausgesetzt und die Rotationen und vor allem im Ringen sind halt sehr hoch, die Hebel sind hoch und besser da lieber 1-2 Monate länger warten als ein bisschen zu früh starten. Ich bin auf einem guten Weg, wir sind jetzt fast 7 Monate nach der OP und es läuft. Ich kann eigentlich schon sehr viel. Ich hätte auch schon mit dem Kicken begonnen, aber dadurch, dass wir, also mein Team und ich entschieden haben, dass wir noch ein bisschen länger warten, damit das alles seinen Lauf nimmt, werden wir dann warten und werden einfach dieses Jahr mal locker ausklingen lassen und dann im neuen Jahr dann wieder mit den Segmenten Kicken, Jiu-Jitsu und dann erst später mit dem Ringen starten. Also ich mache mir da auch keinen Druck, ehrlich gesagt. Man sagt halt immer ein Jahr mindestens, bis man hundertprozentig belastbar ist wieder am Knie. Das ist halt im Mai und mal schauen, wie die Dinge laufen, aber ich bin optimistisch und ich bin in guten Händen. Ich bin diszipliniert, was die Sachen angeht. Geduld ist auch eine Sache, die ist sehr wichtig, vor allem bei so einer Verletzung. Aber ich muss leider sagen, es ist nicht mein erster Kreuzbandriss, es ist mein dritter und ich habe damit, ich komme klar damit. Und ja, ich schätze mal, ich hoffe, dass ich dann spätestens im Sommer wieder kämpfe, wenn alles gut läuft.
Geduld hast du schon oft genug gelernt, die letzten zweimal schon. Wie ist das jetzt gewesen? Du hast das sowieso immer trainiert, aber wie war jetzt die Zeit so richtig ohne MMA? Hast du irgendetwas machen können, was du für normal nie gemacht hast? Oder irgendetwas unternommen mit der Familie, für das du für normal nie Zeit gehabt hast?
Ja, ich habe, es passiert alles aus einem Grund und ich bin sehr gläubig und ich schätze halt, dass Gott es nicht so wollte und dass es war nicht meine Zeit. Aber natürlich habe ich dann kurz danach, 6 Tage nach dem Kampf, habe ich gleich das Knie operiert und gleich mit der Reha begonnen. Aber ich habe halt in den 7 Monaten wirklich viel gearbeitet an der Marke Alexander Rakic mit meinem PR-Manager und meinem Geschäftspartner Erwin Tauber, der mir halt sehr geholfen hat. In den letzten 7 Monaten haben wir wirklich vieles vorangebracht, also wie zum Beispiel jetzt kommentieren bei The Zone und wir haben unsere eigenes Merch rausgebracht. Wir arbeiten mit anderen Management-Kooperationen, Sponsoring. Also wir haben da eigentlich, unser Ziel ist es eigentlich, die Marke Alexander Rakic aufzubauen. Und es war eigentlich der perfekte Zeitpunkt dafür, weil ich mich eben auf das fokussieren kann und nicht auf das Training, weil das Training hier ist jetzt einmal zweitrangig. Das erste ist halt, Fokus ist die Reha. Oder sagen wir mal, das Training ist sogar drittrangig. Also das erste ist halt die Reha. Das zweite ist eben die Sachen, die wir jetzt schon gemacht haben im Erwin, dass wir das voranbringen. Und dann natürlich das Training. Und ja, also wäre der Kreuzbandriss nicht passiert und natürlich würde ich nie so viel Zeit aufwenden für solche Sachen. Ich würde halt weiter trainieren, weil mir damals die UFC auch gesagt hat, besiegst du den Jan, bist du der Nächste für den Titel und das wäre dann halt ein No-Go, dass ich mich nicht auf das fokussiere. Aber, wie sage ich, Glück im Unglück, ich bin happy und ich akzeptiere die Situation so, wie es ist und ich schaue einfach voraus.
Hast du ein bisschen Zeit gehabt für Familie, für Freunde, Kino, ihn so etwas?
Auf jeden Fall, ich habe viel mit der, also ich verbringe noch immer sehr viel Zeit mit der Family und ich bin zwar auch viel weg, aber bin nur 2-3 Tage mal da, mal dort, aber ja, schönen Sommerurlaub gehabt mit der Family, viel Zeit verbracht mit deinem Sohn, mit meiner Frau und die sind auch sehr happy darüber, dass sie mich ein bisschen länger bei sich haben und ich bin natürlich auch happy, ja.
Gibt es eigentlich schon Gespräche mit der UFC über eine Rückkehr oder irgendeinen Gegner?
Nein, also eigentlich nicht. Ich hab direkten Kontakt zu Mick Maynard, dem Matchmaker, der in meiner Gewichtsklasse ist. Und er hat mir einfach nur gesagt, ich soll mich bei ihm melden, wenn ich wieder ready bin. Ja, natürlich habe ich mich geäußert, was meine Wunschgegner sind. Und ja, also ich würde am liebsten sehr gerne wieder den Rückkampf gegen Jan Blachowicz haben wollen, weil wir haben eine offene Rechnung, die ist noch nicht beglichen und keiner hat sich erwartet, dass der Kampf gegen ihn so endet, er auch nicht. Ja. Also ja, mal schauen, was heute Abend passiert und ja, wenn er Champion wird, dann wird es natürlich schwer, gegen ihn einen Kampf zu bekommen, falls er noch Champion ist, wenn ich dann wieder zurückkehre, aber mal schauen, das Ziel und der Fokus ist, mal zu hundertprozentig gesund werden und danach ist das Ziel der Titel und der Gürtel. Und wenn es Jan ist, ist es Jan. Wenn es nicht Jan ist, ist es eben nicht Jan. Wir wissen nicht, was seine Ziele sind und wie lange er sich noch in der UFC oder wie lange seine Karriere noch aktiv bleiben wird. Aber ja, das wären eigentlich schon so meine Ziele.
5 Jahre UFC. Was sind so deine Takeaways, deine ganzen Erkenntnisse aus den 5 Jahren?
Ja, ich habe viel gelernt. Ich bin gewachsen als Kämpfer und als Mensch. Und meine Herangehensweise und mein wie ich Sachen sehe jetzt und wie vor 5 Jahren, ist komplett anders. Und ich bin als Kämpfer gewachsen. Und ich glaube, ich lerne von Jahr zu Jahr. Ich glaube nicht, ich weiß. Ich lerne von Jahr zu Jahr. Und ich komme gerade jetzt in meine Prime. Natürlich verletzungsbedingt bin ich jetzt für ein Jahr raus, aber das heißt nicht, dass mich es zu einem schlechteren Kämpfer macht. Ich sehe es anders. Ich werde noch schlauer, ich werde noch gefährlicher. Und 5 Jahre ist eine schöne Zeit, aber mein Ziel ist schon in die nächsten 5 Jahre anzusteuern, weil ich gehöre dazu, ich gehöre zu den Besten, das ist mir auch bewusst. Und damals, 2014, hat mir John Jones gesagt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das Ziel ist es nicht, in die UFC zu kommen, das Ziel ist es, in der UFC zu bleiben und die Position zu halten. Und diese Worte werde ich nicht vergessen. Immerhin ist John Jones einer der größten Namen im MMA-Sport, und das ist mir gelungen. Und Ich sehe es sehr optimistisch und sehr positiv für die nächsten 10 Jahre für mich.
Hat sich auch vieles verändert durch den Trash-Talk auf Social Media oder in diese 5 Jahre? Oder hast du dich ein bisschen verändert auf Social Media?
Natürlich, am Anfang ist man immer der schüchterne Junge, der 25 ist, der die ersten Kämpfe in der UFC macht, der nicht so selbstbewusst ist, der sich einmal finden muss mit dem Selbstbewusstsein. Und dann kommen natürlich die ersten Siege und dann wird man einmal gerankt in den Top 15, und es kommt halt immer mehr Selbstbewusstsein. Und natürlich, wenn man bei den ganz oben mit dem mitwischen will und wenn man das haben will von der UFC, was man sich wünscht, dann muss man den Trash-Talk machen und man muss sich verkaufen. Man muss, das mag die, es ist, im Endeffekt ist die UFC und der MMA-Sport ein Show-Business. Und man muss einfach den Leuten geben, was sie sehen wollen. Und da ist, sage ich mal, Sport zweitrangig.
Wie ist es zum Nicknamen gekommen, The Rocket?
Also viele, die mich kennen, also es gibt mehrere Sachen, die da dazu sprechen. Viele, die mich kennen und mit mir trainiert haben, kennen, wissen, dass ich halt sehr hochexplosiv bin und halt schnelle Schläge, schnelle Kicks. Das ist einfach mein Stil. Und dann,
was sehr ungewöhnlich ist für Light Heavyweight.
Ja. Ich komme halt aus dem Kickboxen und habe das als Kind immer gemacht und ich habe das eigentlich so mitgezogen. Und eigentlich hat es Klick gemacht nach dem Jimmy Manua Knockout, als ich ihn mit dem linken High-Kick K.O. geschlagen habe. Und dann haben einfach am Balkan, also mein Nachname ist Rakic, und dann haben sie halt immer gemacht, Rakete, Rakete, Rakete. Das klingt halt sehr, sehr, sehr gleich. Und ja, dann habe ich das einfach, Rakete ist halt auf dem jugoslawischen oder serbischen. Dann habe ich mir gedacht, okay, switch mal das, dass das international wird, zu Rocket. Eigentlich habe ich das so bekommen, eben durch meinen fast identen Nachnamen und eben die Explosivität, die ich besitze.
Auf welchen Kampf bist du am meisten stolz?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin auf jeden Kampf in der UFC, die ich bestritten habe, stolz, weil es sind jetzt insgesamt 8 geworden in der UFC und jeder hat was anderes. Und ich habe 2 Niederlagen in der UFC, aber die 2 Niederlagen sehe ich wirklich nicht als Niederlagen, weil ich wurde in den 2 Kämpfen noch nicht besiegt. Ich habe mich, sagen wir mal, einmal habe ich mich selber besiegt gegen Jan und einmal haben mir die
Judges... Klassische Fehlentscheidung.
Ja, haben mir die Judges den Sieg geklaut, aber wenn ich für mich sprechen kann und für mein Gefühl sagt, dass ich ungeschlagen in der UFC bin. Eine Statistik spricht was anderes, aber ich glaube, jeder Kampf, ich bin auf jeden Kampf sehr stolz und auf jeden Kampf, ich kann jetzt keinen favorisieren. Natürlich gefällt mir der Jimmy Manua Knockout besonders gut, weil es war halt hochspektakulär, war gegen einen guten Gegner, aber ich finde, dass gegen Jan wäre es noch länger gewesen, dass ich dann halt mein komplettes Potenzial und mein komplettes Skill zeigen hätte können und damit die Leute sehen, wie fit ich war in dem Kampf.
Ganz was anderes. Ich finde es extrem cool, dass die YouTube-Videos von dir jetzt auf Deutsch sind. Yeah. Das macht dich extrem sympathisch, weil Deutsch ist natürlich Deutsch. Das ist deine Muttersprache. Yeah. Englisch ist halt ein bisschen schwieriger, da irgendwie sein Sarkasmus und seinen Spaß rüberzubringen. Aber wie ist das Feedback jetzt, dass du das auf Deutsch machst? Weil du hast ja doch sehr viele Balkan-Fans, die wahrscheinlich lieber etwas auf Englisch gehabt hätten.
Das Feedback, ich muss ehrlich sagen, ist sehr gut. Wie du schon gesagt hast, Deutsch ist halt viel einfacher für mich, für die Community, für die deutsche und für österreichische Community und auch für meine Umgebung, für die Leute, mit denen ich mich umgebe. Und ja, man kann da richtig die Späße raushauen. Und es ist halt, wir haben halt am Anfang die englische Schiene gewählt, weil eben da kommen halt Fans und die Community vom Balkan, dann die aus Deutschland und Österreich und dann kommt eben der englische Teil, amerikanische Teil. Deswegen wollten wir das eigentlich unter einen Hut bringen, was eben nicht so den Klick gemacht hat. Und dann haben wir auf Deutsch begonnen und eigentlich war eigentlich das Feedback ein sehr positives. In Zukunft kommen noch große Dinge, was YouTube angeht. Also wir arbeiten jetzt mit einem sehr erfolgreichen Produzenten, der Kamera und Regie führt. Und ja, wenn ich das schon so sagen darf, kommt er nächste Woche schon. Wir werden die ersten Vlogs drehen. Er bleibt 3 Tage in Wien. Und ja, also es ist am Kommen und es dauert halt alles. Wie zum Beispiel nach einer Verletzung.
Machst du es mehr so spontan, hey, komm mit heute ins Training oder ist es schon geplant so, der mal filmen, was da haben, privates oder diesmal da?
Ja, wir haben schon einen Plan, was wir halt machen und natürlich erkennt sich auch aus, was auch die Leute interessiert und der hat mir ein paar Sachen vorgeschlagen und ich habe dann natürlich zugestimmt und alles, was wir nebenbei machen und so mitpacken können, machen wir, aber es gibt einmal so einen Plan, wo wir uns halt orientieren.
Ich finde es so cool, dass du auch zweisprachig aufgewachsen bist. Ich komme aus Kärnten, alles was ich kann, ist ein Dialekt, der mir nichts bringt. Wie ist das jetzt für dich, mit 2 Sprachen aufzuwachsen und willst du, dass der Sohn auch mit 2 Sprachen aufwächst?
Ja, also ich bin mega happy, dass ich eigentlich mit 2 Sprachen aufgewachsen bin und jetzt mit Englisch halt noch 3 Sprachen spreche. Ich sehe das ja auch bei meinem Sohn, der eigentlich so auch aufwächst. Also er versteht, wenn ich ihm auf Deutsch was sage. Englisch weiß er auch ein bisschen und Serbisch natürlich auch. Also ich finde nur positive Sachen und auf jeden Fall, also es hat mir oft im Leben geholfen und ich glaube, es wird mir noch oft im Leben helfen und ich finde eigentlich, ich kann nur positive Entschlüsse daraus ziehen.
Und der Papa hat, glaube ich, Kyrillisch beigebracht, stimmt das?
So ist es, also er hat mich natürlich, Kyrillisch kann ich lesen und schreiben und das war eigentlich so sein Wunsch und ich bin halt, damals als Kind habe ich es nicht verstanden, warum ich das lernen muss und warum ich neben der Schule auch das, aber ich bin ihm jetzt sehr dankbar, weil es hilft mir schon oft.
Bist wirklich, oder hast wirklich mal eins drüber gekriegt, weil du es nicht lernen wolltest oder so? Habe ich gelesen auf irgendeiner serbischen Seite.
Ja, schon. Mehr von der Mama als vom Papa. Ich war halt immer ein sehr aktives Kind und dann war ich halt mal länger im Park und nicht gelernt und dann sind dann die schlechten Noten auch einmal gekommen und dann, ja, aber das gehört dazu und ich bin auch darüber froh, dass es auch so war, weil es hat alles, wenn ich jetzt so alles Revue passiere und ich bin jetzt selbst auch ein Elternteil, weiß ich, warum diese Sachen passiert sind, ja.
fliegen bei euch daheim manchmal die Schlapfen, wenn der Kleine schlimm ist?
Ich bin ehrlich gesagt nein, weil wir versuchen, also meine Frau und ich versuchen, natürlich, mein Sohn ist halt sehr aktiv. Ich sehe, wenn ich ihn sehe, sehe ich mich als Kind und so. Wir versuchen das auf eine andere Art und Weise zu regeln, ohne jetzt, natürlich wird man halt manchmal laut, das gehört dazu, aber handgreiflich und so, das ist ein No-Go für mich und für meine Frau. Also ja, das gab es früher, so bin ich aufgewachsen, aber ich glaube, die Zeit ist jetzt nicht mehr dazu da, man kann natürlich mit Kommunikation und mit Reden und alles erklären, kann man das viel unter den Griff bekommen und natürlich Sport. Das ist die nächste Sache, ich bin halt, jede Minute, die ich halt verbringe mit meinem Sohn, ist eigentlich herumtrödeln, herumblödeln, am Boden herumkugeln und ja, aber ja, wenn ich dann sehe, dass er bereit ist, dann werde ich ihn natürlich ins Jiu-Jitsu, ins Ringen, ins Boxen, was auch immer, ob es Fußball ist, Handball ist, ich werde ihm halt all die Möglichkeiten geben, einen Sport sich auszuwählen, weil Sport ist für Kinder enorm wichtig, für Selbstvertrauen, für Charakterbildung und natürlich die überschüssige Energie, die er auf jeden Fall hat, rauszulassen. Ja. Ich bin gespannt, was er auf welchen Weg er gehen wird, und ich werde ihn auf jeden Fall unterstützen bei jedem Sport, sei es jetzt Kampfsport, da hat er die nötige Kompetenz und da kann ich am meisten helfen. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich jetzt bereit wäre, einen Kampf von ihm, von meinem Sohn zu sehen, wenn er mal später ist, würde ich sagen, nein. Ja. Also Respekt an meine Mutter und an meinen Vater, die zuschauen können. Ja. Wobei meine Mutter und mein Vater schauen sich erst den Kampf nach dem Kampf an. Live nicht, ja. Ja.
2019 hast du in einem serbischen Interview mal gesagt, dass du in Österreich als Serbe geltest und in Serbien als Österreicher und du fühlst dich nirgendwo so, als ob du wirklich dazugehören würdest. Ist das Gefühl immer noch da oder haben das die Medien damals ein bisschen dramatischer dargestellt, als es wirklich war?
Es war tatsächlich damals so, wie ich jetzt auch gesagt habe, und dadurch, wie ich vorhin im Interview gesagt habe, habe ich jetzt viel Zeit verbracht, an der Marke Alexander Rakic zu arbeiten und eben medientechnisch da aufzuholen, was die Jahre gefehlt hat. Und man wird akzeptiert, so wie man ist. Und ich habe einen guten Deal mit dem serbischen MMA-Verband abgeschlossen. Ich bin Vizepräsident des serbischen MMA-Verbandes geworden. Und die Leute unten am Balkan, vor allem in Serbien, lieben mich und akzeptieren mich. Natürlich gibt es immer jemanden, der sagt, ja, ist kein Serbe, aber das ist mir sowas von wurscht. Ich gehe meinen Weg und ich bin auf jede Unterstützung froh. Und natürlich auch in Österreich. Ich bin Österreich dankbar. Und ich bin ich bin dort geboren, ich habe dort meine ersten Kampfsportschritte gemacht und Österreich eigentlich hat mich gemacht zu dem, was ich bin. Aber ich darf auch natürlich meine Wurzeln nicht vergessen und dieser Mix, denke ich, dass der zum Erfolg führt. Und eigentlich hat sich das jetzt ein bisschen beruhigt und ich bin auch richtig happy darüber.
Das ist cool, wenn man aus beide Welten das Beste nehmen kann.
Ja, also ich habe eine enorme Unterstützung vom Balkan. Ja. Österreich kommt langsam, es ist halt zwar langsam, der Sport ist halt jetzt noch nicht so bekannt wie am Balkan oder wie in Amerika, aber ich habe mir natürlich die Aufgabe gesetzt, den Sport noch größer zu machen und damit die Jungen halt andere Möglichkeiten haben, die ich nicht hatte, zum Beispiel vor 10 Jahren, als ich begonnen habe. Und wir haben sehr viel Potenzial und wäre schade, wenn das nicht ausgenutzt wird.
Und mehr mediale Unterstützung wäre cool für Sponsoring.
So ist es. Also es sind halt viele, viele viele Medien wollen halt nicht über den Sport berichten, weil sie eigentlich nicht die Ahnung haben, was eigentlich MMA-Sport ist. Sie sehen, dass sie stempeln das ab als brutale, sagen wir mal, Schlägerei. Aber die wissen halt nicht, dass wir alle Hochleistungsathleten sind, die mindestens 3-4 Kampfsportarten beherrschen müssen, um in den großen Ligen mitmischen zu können.
Das werden wir den Medien noch beibringen, dass man auch über MMA berichten kann, ohne dass man das ganze Blut und Käfig und alles sagen muss.
Ja, also so wie du es gesagt hast, natürlich Blut und das gehört alles dazu, aber das gibt es ja auch im Boxen, im Olympischen, und das wird auch im Fernsehen ausgestrahlt. Also, und wenn du mich fragst, ist Boxen mehr gesundheitsgefährdend als MMA.
Und Skifahren ist gefährlicher, Formel 1 ist gefährlicher, alles, guck mal vor, ist viel gefährlicher als das, was gefährlich gerade ausschaut in dem Moment, die, ja, MMA.
Du hast es so richtig gesagt, also vor allem Formel 1, wenn man da mit 300 Sachen gegen die Wand brettert oder gegen die Reifen, es kommen da Kräfte auf, und ja, Skifahren, du sagst es, also das sind halt unkontrollierte Geschwindigkeiten, die schnell nach hinten losgehen können, also ja.
Ich werde ja einen Artikel noch schreiben über das, was wir da gesprochen haben, ob Österreich vielleicht gute Sportler verliert oder warum Österreich gute Sportler verliert. Unter anderem hast du am Anfang deiner Karriere in der UFC mit der österreichischen Flagge, bist du immer eingelaufen. Mhm. Ich glaube, ab dem vierten Kampf oder so war das, glaube ich, fünfter Kampf, ja, bist du mit der serbischen Flagge eingelaufen. Hast du am Anfang von deiner Karriere schon mal überlegt, hey, lauf ich mit Bade ein, oder war das am Anfang gar kein Thema?
Am Anfang war das auch gar kein Thema. Ich habe auch darüber nicht nachgedacht. Ich bin eigentlich die ersten 5 Kämpfe mit der österreichischen Flagge reinmarschiert, weil ich, wie ich vorhin gesagt habe, ich bin dankbar für Österreich, und ich bin natürlich, wären meine Eltern nicht nach Wien gezogen und hätten wir nicht dort gelebt, wer weiß, ob ich überhaupt mit dem Sport begonnen hätte. Aber dann, wenn man 5 Kämpfe macht und schon in den Top 10 ist oder Top 15 der Welt, in der besten Liga, und die Anerkennung wird einfach nicht akzeptiert, oder die Medien interessieren sich nicht für das, und ich sehe es halt so, als Sportler bist du ja der Brand Ambassador eines Landes, du repräsentierst das Land, und wenn Österreich das nicht akzeptiert nach 5 Kämpfen in der besten Liga und in den Top 10 oder 15, ich weiß gar nicht einmal, wo ich da gerankt war, da habe ich mich ein bisschen verarscht vorgekommen, weil es ist halt nicht nur bei mir passiert, es ist auch bei vielen anderen Sportlern passiert, was Österreich ziehen lassen hat. Und dann habe ich mir gedacht, und es ist halt eigentlich immer nebenbei, durch meine serbischen Wurzeln und Balkanwurzeln, ist eigentlich nebenbei, neben in den ganzen 5 Kämpfen, wo ich mit österreichischer Flagge gekämpft habe, ist eigentlich so ein positiver Support gekommen. Von Kampf zu Kampf, von Tag zu Tag habe ich ständig Nachrichten bekommen, und das hat mir eigentlich irgendwie die Motivation gegeben, weiterzumachen, und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich einfach den Switch mache zur serbischen Fahne, dass ich einfach den Leuten als Dankeschön einfach das gebe, was sie verdienen, und das ist, dass ich das Land repräsentiere. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt Österreich vergesse oder dass ich jetzt Österreich ja gar nicht mal erwähne. Aber es ist einfach die Wertschätzung, die war halt größer vom Balkan als von Österreich. Ja.
Du hast schon gesagt, viele vom Balkan haben dir geschrieben. Waren danach Österreicher da, die dir geschrieben haben und gefragt haben, hey, was ist mit der österreichischen Flagge, oder hat es da gar keine Feedback gegeben?
Oh ja, ein paar gab es schon gegeben, und natürlich gab es auch wie in jedem Sport und in jedem Ding war es auch Shitstorm und hin und her, aber das muss man einfach so akzeptieren, und viele schreiben und die wissen halt die Vorgeschichte nicht oder die Nachgeschichte nicht und warum ich den Switch gemacht habe, und ich mache eigentlich Sachen, die mir eigentlich nicht schaden, aber es wird halt akzeptiert oder nicht. Also immerhin sagt man in der UFC, wenn der Bruce Buffer mich erwähnt, sagt er genau, fighting out of Vienna, Austria by way of Serbia. Also es wird trotzdem Wien und Österreich erwähnt. Und das ist mir auch sehr wichtig, weil ich liebe Wien, ich liebe die Stadt. Ich liebe natürlich Österreich, wie ich den Balkan liebe. Und eigentlich bin ich ein Repräsentant der beiden Länder. Nur man kann nur mit einer Flagge eintreten. Und ja, das ist jetzt momentan die serbische.
Das ist eigentlich cool, weil du die nicht in der Box drucken lassest. Und ich glaube, damit haben wahrscheinlich viele ein Problem, weil sie nicht wissen, okay, bist du jetzt serbisch, bist du österreichisch, bitte entscheid die. Das ist eigentlich ziemlich cool, dass du das nicht machst.
Nein, also ich kenne meinen Weg und jeder, der anders denkt, dann soll er anders denken. Die Leute, die mir sehr wichtig sind, wissen, wie ich ticke und wissen, wie ich nachdenke. Und dadurch, dass ich jetzt auch der Vizepräsident des serbischen MMA-Verbandes bin, werde ich auch... das war jetzt seit einem Monat. Also ich kann auch sagen, dass nächstes Jahr im Februar die Amateurweltmeisterschaft in Belgrad stattfindet, die MMA-Amateurweltmeisterschaft, was sehr groß ist. Und die UFC arbeitet da auch mit dabei, das ist die IMAF. Und das ist das erste Mal, also in Serbien, in Belgrad, in der Stark Arena. Das wird 7 Tage lang dauern. Und das ist schon sehr groß. Also ich bin mega happy. Und wieso nicht einmal in Österreich? Also ich bin offen auch für Kommunikation des österreichischen MMA-Verbandes, dass ich da helfen kann, weil, wie ich vorhin gesagt habe, ich liebe Österreich, ich liebe Wien und wenn ich da irgendwie dazu beitragen kann, schön. Wenn nicht, werde ich es dann auf meinen Weg tun und Ziel ist es natürlich auch einmal die UFC nach Wien zu holen. Das wäre halt dann ein großes Boom und wird halt den Sport in Österreich aufs nächste Level bringen.
Solange es nicht im Heimandom ist.
Ja, also da braucht man eigentlich schon eine größere ein Stadion wie Stadthalle oder was auch immer.
Hast du das Gefühl, dass Österreich zu wenig Nationalstolz hat, weil Balkanländer, Amerika, die brennen für den Sport und ich habe das Gefühl, in Österreich, wenn es nicht gerade Skifahren oder Fußball ist, ist es ein bisschen tote Hose?
Unbedingt, also absolut, 100, du hast hundertprozentig recht. Was leider ist bei Österreich, ist eben so, sie sind halt fokussiert auf 2 Sportarten, das ist eben Fußball und Ski und Skispringen und ja, wir haben so gute Athleten, sei es jetzt im Olympia, im Fechten oder im Tanzen oder im Dartspielen, was auch immer. Und das wird einfach nicht erkannt und das finde ich eigentlich schade, weil würde man da halt mehr investieren in das, dann wird das auch wird Österreich eigentlich zu einer großen Sportlernation werden. Aber ja, da sind sie auch ein bisschen selber schuld.
Danke Alex fürs Interview und viel Spaß beim Kampf schon.
Danke dir und ich bin mega gespannt und ein bisschen aufgeregt, ja.
Das war Podcast Folge 91 mit Markus Haas und Alexander Rakic. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir starten wieder gemeinsam voll durch und ich freue mich riesig drauf und hoffe, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch einen guten Start, viel Motivation und Freude, bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.